Ich denke, ihr habt die Geschichte klar, das ist die Erinnerung nochmal. Die Schöpfung, und dann geht's weiter mit den Menschen, wie sie so fallen und mit einem Neuanfang mit Noah. Und dann lernen wir den Abraham kennen und es geht weiter, bis irgendwann das Volk in Israel ankommt. Und dann geht's raus mit dem Mose mitten in die Wüste hinein. Und da sind wir jetzt angekommen. Herzlich willkommen in der Wüste. Auf der Wüstentour, die jetzt ansteht mit unserem Wüstenguide Josua. Das ist zugegeben etwas heiß hier. Es ist ziemlich öde. So photogene Dünen, die wir so bei Wüste vor Augen haben, hier nahezu Fehlanzeige. Herzlich willkommen an dem Ort, an dem eigentlich keiner leben will. Okay, mal so ein 3-Tage-Trip durch den Negev oder so durch die Atacama-Wüste in Chile, da sind wir dabei. Aber als mein Doktorvater mich mal fragte, ob ich mit ihm eine mehrwöchige Wüstentour unternehmen möchte und dann noch sagte, dein Testament, das hast du ja schon verfasst, oder? Da habe ich überlegt. Und noch mehr überlegt und gekniffen. Wirklich solche Wüsten-Survival-Trips, die kann ich verzichten. Und ich kann auch auf andere Wüstenzeiten verzichten, die manchmal so plötzlich, so unerwartet über einen hereinbrechen. Doch da kann ich nicht kneifen. Da muss ich durch, mitten durch die Wüste. Durch Fragen, was soll das alles? Durch Zweifel, Mensch, was bringt es denn schon? Durch so finstere Täler, von denen der Psalm 23 schreibt. Aber da heißt es nicht, muss ich enden im finstern Tal. Das finstere Tal, die Wüste, das sind Orte, durch die wir wandern. Die Wüste ist ein Durchgangsstadium. Und nicht die Endstation. Die Wüste, die ist nicht als Dauerwohnsitz gedacht. Und klar, wenn ich in der Wüste bin, frage ich, Mensch, wie lange geht es denn hier noch? Wieso wird es denn nicht anders? Und wie komme ich denn da raus? Aber auch wenn es gerade sich nicht so anfühlt, eines ist sicher. Es gibt ein Leben danach. Das Land der Verheißung. Dafür steht mein Name, sagt unser Wüstenguide Josua. Das ist, denke ich, eine gute Nachricht. Und Josua fügt noch eine weitere hinzu. Und wir sind nicht allein. Denn, so Josua, bei meiner ersten Wüstenwanderung am Sinai vor etwa 3460 Jahren, da wiederholte Gott das immer wieder. Ich bin da. Ich bin Gott. All meine Kraft, all meine Liebe, all meine Geduld, alles, was ich als Gott bin, steht dir zur Verfügung. Gott ist mit uns. Auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt. Es gibt Zeiten, da fühlen wir ihn nicht. Da denken wir, wo ist er? Aber er ist da. Er hängt nicht von unseren subjektiven Gefühlen ab. Gott ist da. Und er geht mit. Und die Wüste ist nicht das Letzte. Das schrieb im Angesicht des Todes Alfred Delp, kurz bevor er am 2. Februar 1945 von den Nazis erhängt wurde. Die Wüsten müssen bestanden werden. Aber sie ist nicht das Letzte, die Wüste. Ich weiß dies, ich bin nicht allein. Es gibt keine Nacht mehr ohne das Licht. Gott ist mit uns. Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt. Und das kann ich unterschreiben. Gerade in Wüstenzeiten, da bin ich Gott neu begegnet, tiefer, intensiver. klarer. Die Beduinen sagen, Gott hat aus der Wüste alles Überflüssige entfernt, damit wir Menschen das wahre Wesen der Dinge erkennen können. Die Wüste will zum Wesentlichen führen. Alles, was überflüssig ist, fällt da weg. Ich bin in der Wüste allein. Allein mit Gott. Und ich glaube, wenn ich in eine Wüste geführt werde, dann geschieht das vielleicht gerade auch, damit dieses andere mal wegfällt. Dass all diese Quellen der Erfüllung, all die Sicherheiten, die wir so genießen, mal wegfallen, damit nur noch Gott übrig bleibt. Und ich erfahre, Gott ist genug. Nicht der Gott, von dem mir andere erzählen, nicht der Gott, von dem ich in frommen Büchern lese, nicht der Gott, von dem ich in erbaulichen Predigten höre, nicht ein Gott aus zweiter Hand, sondern der Gott aus erster Hand, den ich da erfahre, nämlich meine Hand an seiner Hand. Ich denke, keiner von uns schreit, Hurra, endlich Wüste. Doch es gibt Wüstenzeiten, von denen ich heute sage, die haben Sinn gemacht. Das hatte ich, als ich in der Wüste unterwegs war, nicht so gesehen. Aber so im Rückblick kann ich sagen, diese Wüstentour hat mich Gott näher gebracht, hat mich weitergebracht in meinem Leben. Ein Freund von mir, der fragt Menschen, wenn er sie näher kennenlernen will, hast du in deinem Leben schon mal Zeiten erlebt, in denen du nicht mehr weiter wusstest? Und das führt sehr oft zu äußerst interessanten Gesprächen. Gespräche, in denen Menschen berichten, wie Wüstenzeiten sie weiterführten, sie weiter wachsen, weiter reifen ließen. Wie manche Gottesbilder da zerbrachen und wie sie Gott in dieser Zeit neu begegneten. Ich finde, das wäre mal eine wirklich gute Runde, so im Hauskreis, mal sich darüber, über solche Erfahrungen, über Zeiten, denen wir nicht mehr weiter wussten, auszutauschen. Sicher gibt es Lebensabschnitte, die wir vielleicht bis zum Ende des Lebens nicht verstehen, die mehr Fragen als Antworten hinterlassen bei uns. Und doch vertraue ich darauf, dass ich einmal auch diese Zeiten verstehen werde. In mir, da lebt eine Sehnsucht nach Durchsicht, nach Übersicht, nach Sinn. Ich will's verstehen. Ich will verstehen, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Diese Weltgeschichte, wie Shakespeare sagt, wie von einem Narren erzählt. Ich will's verstehen. Ich will den Sinn entdecken. Und ich vertraue darauf, dass Gott diese Sehnsucht, die er in uns Menschen da hineingelegt hat, dass er diese Sehnsucht nicht unerfüllt lässt. Darauf vertraue ich. Und in der Bibel, da begegnen mir einige, die ihre Wüstentour erst hinterher so verstanden haben. Die Bibel, die ist voll von Wüstenreifer. Da ist zum Beispiel ein Mann, der alles kann. In der Wüste wird er zu einem Menschen, der alles, was er ist, von Gottes Gnaden ist. 40 Jahre dauert die Wüstenzeit, bis der etwas selbstherrliche Prinz Mose, der alles für Gott tun will, begreift, dass Gott alles tun muss. Und dass Gott es durch ihn für sein Volk in Ägypten tun will. 40 Jahre von diesem selbstberufenen Idealisten, der ziemlich schnell ausgebrannt war, zu dem Mann, der das Geheimnis des brennenden Busches kennen und daraus leben lernt. Wüste verändert. Denken wir an David. Auf der Flucht vor Saul wird in der Wüste Judas sein Charakter geformt. Sicher, er war schon der gesalbte König. Doch er musste erst einer werden. Wir sind vieles und müssen es doch erst werden. Wenn Gott uns zu einem Dienst ruft, wenn er uns salbt, wenn er uns krönt und eine königliche, eine priesterliche Aufgabe gibt, wie jedem Einzelnen hier, dann können wir damit rechnen, dass Gott sich Zeit nimmt für die Vorbereitung, dass er uns so in die Wüste führt und durch Tiefen führt. Und wirklich, bitte, weichen wir da nicht aus. Versuchen wir nicht, die Abkürzung zu nehmen. Lassen wir uns diese Zeit der Ausbildung gefallen. Gott segnet uns, das ist klar. Aber die Kombi gesegnet und Hochmut, die ist gefährlich. Charisma ohne Charakter, das ist eine ganz, ganz schwierige Mischung. Und darum wird David in die Wüste geschickt. So wie ein Karnickel von einem Loch zum anderen gehetzt, damit er lernt, dass Gott treu ist, damit er lernt, voll Vertrauen die Stunde Gottes abzuwarten und zu fragen, wo seine Wege sind. In der Wüste wird er zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Die Wüste, die ist Gottes bevorzugter Transformationsort. Murren wir darum nicht gleich, wenn es in unserem Leben nicht immer nach Milch und Honig schmeckt. Das ist wirklich so ein Stück Geschichte im Leben, die wir vielleicht im Moment nicht ganz verstehen, aber in Gottes Überblick wirklich so eine wichtige Vorbereitungszeit ist. Und darum lässt Gott sein Volk eben damals wie heute einen Umweg machen durch die Wüste, wie es in 2 Mose 13, Vers 17 heißt. Gott wählt nicht die Diritissima, so an der Küste entlang ins gelobte Land, sondern die Abbiegung Richtung Wüste, um das Volk für das verheißene Land vorzubereiten. Und da mittendrin stand nur dabei Josua, der Sohn Nuns. In Ägypten ein Kind, ein Jugendlicher, in der Passanacht ein junger Mann. Er war mit dabei auf dem Berg Sinai, als Mose die Gesetzestafeln aus der Hand Gottes empfängt. Er hört das ständige Gemurre und Gemotze im Volk. Er isst das Manna, die Wachteln. Er trinkt vom Wasser aus dem Felsen. Er sieht das Volk um das goldene Kalb tanzen. Er erlebt, wie das Volk den Glauben verweigert. Und er zieht anschließend weiter durch die Wüste. Insgesamt 40 Jahre. So lesen wir das ab 2 Mose im ersten Teil von Josuas Biografie, um die es heute geht, so dass das Buch Josua vorausgeht. Und die Wüste, die verändert ihn. Das zeigt sich sogar an seinem Namen. Ursprünglich heißt er Hosea. Und das bedeutet, bitte, bitte hilf doch, Herr. Doch die Zeit in der Wüste, die macht aus Hosea Josua. Hosea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Josua. Und das heißt auf Deutsch, der Herr ist meine Hilfe. Aus diesem Ruf, Hosea, hilf doch, wird in der Wüste die Gewissheit, Josua, Gott hilft, Gott rettet. Für Josua wird diese staubige Wüste zum Heiligtum, wo Gott ihn begegnet, ihn segnet, ihn formt und beauftragt. Die Fortbildungskurse als künftiger Leiter, die finden unter heißer Wüstensonne statt. Schauen wir mal auf einige seiner Lektionen. Bei Rephidim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen die Israeliten zu kämpfen. Mose sagte zu Josua: Biete die kampffähigen Männer auf. Morgen sollt ihr gegen die Amalekiter kämpfen. Ich selbst werde oben auf dem Hügel stehen und den Stock in der Hand halten, durch den Gott bisher so große Wunder getan hat. Josua tat, was ihm Mose befohlen hatte. Er rückte zum Kampf gegen die Amalekiter aus, während Mose, Aaron und Hur auf dem höchsten Punkt des Hügels stiegen. Solange Mose die Hand mit dem Stock emporhob, waren die Männer Israels überlegen. Diese sie aber sinken, so waren die Amalekiter überlegen. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links von ihm und stützten seine Hände, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter völlig vernichten. Ich nenne diese Lektion mal das Gebet macht den Unterschied. Solange Mose seine Arme mit dem Stab betend in die Höhe reckt, gibt es einen Vorteil für Israel. Sobald er die Arme sinken lässt, wendet sich das Blatt. Und daran, denke ich, hat sich bis heute nichts geändert. Das Gebet macht den Unterschied. Ob du mit anderen für die Gemeinde betest oder allein vor Gott einstehst, du machst den Unterschied. Manches Mal klingt das ja mehr so wie eine Pflichtübung, wenn es so nach einer Besprechung heißt, nun beten wir noch für unsere Anliegen, dass Gott sie auch segnet. Aber das ist keine Pflichtübung. Gebet ist kein frommes Anhängsel nach getaner Arbeit. Das Gebet ersetzt keine Tat, klar, wie Bonhoeffer schreibt. Das Gebet aber ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Das Gebet macht den Unterschied. Und die Zeit, die wir uns fürs Gebet nehmen, die finde ich, die ist so ein Indikator, wovon wir letztlich wirklich die Lösung erwarten. Und ich bin einfach nur dankbar für die Aarons, die Hurs, für die Mosese in meinem Leben und in unserer Gemeinde. Für jedes, ich bete für dich. Ich bete für die Gemeindeleitung. Ich bete für die Diakone, gerade in all dem, was das neue Jahr für uns so an Veränderungen und Entscheidungen bringen wird. Ich bete für euch. In einer meiner früheren Gemeinden, da gab es mal eine große Unzufriedenheit über eine Entscheidung der Gemeindeleitung. Da ging es hoch her. Und ich habe der Gemeinde dann den Vorschlag gemacht, den Redezehnten einzuführen. Mein Vorschlag war, 10% der Zeit, die wir über die Gemeindeleitung reden, wollen wir nutzen und im Gebet für sie verbringen. Und das Miteinander, das wurde anders. Das wurde von einem anderen Geist erfüllt. Das Gebet macht den Unterschied. Wir werden am Ende jedes Gottesdienstes eingeladen, für uns beten zu lassen. Das perlt vielleicht schon ein bisschen teflonmäßig an uns ab, aber lassen wir uns doch das vom Gebetsdienst immer wieder zusagen. Ich bin, der ich immer bin. Ich bin für dich da. Wie wichtig ist doch diese Zusage? Vielleicht gerade angesichts all dessen, was nächste Woche für dich ansteht. Verzichten wir nicht auf diesen Dienst im Hintergrund, auf diese starke Unterstützung. Josua erfährt in der Wüste, welchen Unterschied das Gebet macht. Und es sucht selbst die Nähe Gottes. Wenn Mose in die Stiftshütte geht, ist Josua dabei. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Und danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Josua betet. So oft, so lange wie möglich, angeleitet von seinem Mentor Mose, der betet, wie Freunde miteinander reden. Welch schönes Bild und wie faszinierend muss das für den Josua erlebt haben, diesen Beter Mose zu erleben, sodass er selber versuchte, angeleitet von ihm das zu lernen. Und dieser Gebets- und Führungskraft Menti Josua, der kann von Mose lernen. Er kann in dieser Zeit auf seinen Mentor zurückgreifen, wenn er Fragen hat, wenn er in Krisen gerät, wenn er ein offenes Ohr braucht, einen Rat oder auch einfach nur eine Schulter zum Anlehnen. Eine erfahrene, reifere Person, meist älter, trifft sich mit einer jüngeren, um diese auf ihren persönlichen Lebens- und Glaubensweg zu unterstützen. So kann man Mentoring definieren und noch besser leben. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die uns zu Wachstum und zu Reife herausfordern. Wenn ich auf Jesus schaue, dann war ihm das klar. 3 Jahre lang war er vor allem eins, Mentor für seine Jünger. Und diese Jünger, die wurden später zu Mentoren für andere. Wir brauchen Schwestern und Brüder, die uns ihre eigenen Lektionen des Lebens, des Glaubens weitergeben. Das, was sie selbst so als Jünger gelernt haben. Der Psychologe Henry Cloud, der meint, wenn Sie Menschen interviewen, die im Leben Erfolg haben, werden Sie ihnen erzählen, was die großen Wachstumsschübe in ihrem Leben, dass diese Wachstumsschübe durch Mentoren initiiert und begleitet wurden. Manche dieser Beziehungen waren informell, andere strukturierter. Aber alle haben sich dem Rat derer unterstellt, die ihnen an Lebensweisheit voraus waren. Mein Mentor heißt Wolfgang Kraska und ich denke, einige kennen ihn noch von einer Gemeindefreizeit früher mal. Und der ist jetzt im Ruhestand und wir treffen uns 4-5 Mal im Jahr. Und dann stellt er mir so Fragen. So Fragen wie, wie geht's dir? Wirklich? Wie geht's dir wirklich? In deiner Beziehung zu Jesus? In deiner Ehe? In deinem Beruf? In der Gemeinde? Was macht dir gerade Sorgen? Wo tankst du auf? Wo möchtest du gerne was ändern? Und da stelle ich Fragen. Wie hast du es geschafft, im aktiven Dienst so die Zeit mit Gott zu halten? Wie hast du Prioritäten gesetzt? Und wie habt ihr eure Beziehung, eure Ehebeziehung über die Jahrzehnte so gestärkt und wachsen lassen? Und am Ende nehmen wir uns Zeit zum Beten. Wenn du denkst, das wäre doch was für dich, dann bet dafür. Und wirklich halt Ausschau hier in der Gemeinde, in der Umgebung oder auch im Internet, im Mentoring-Netzwerk. Halt da Ausschau. Und du kannst vielleicht auch mit deinem Freund mal so für ein paar Treffen im Jahr so eine Mentoring-Beziehung mal vereinbaren. Oder eine Zweierschaft suchen und so gestalten. Und wie wäre es für dich, selbst Mentor zu sein für andere, Mentorin? Ich finde, es ist eine wunderbare Form des Generationen-Miteinanders. Auf unserer Homepage steht, dass wir eine Gemeinde sind, die gerne experimentiert. Wie wäre es im neuen Jahr auch mal in diesem Punkt zu experimentieren? Bei Josua hat es gefruchtet. Durch die Begleitung des Mose, die Erfahrung in der Wüste, die Zeiten in der Stiftshütte, da reift er, da wächst er. So nach und nach, so mit der Zeit, während der Wüstentour. Wie er im Vertrauen auf Gott nach 2 Jahren und 3 Monate schon gewachsen ist, das zeigt seine Agententätigkeit. Als einer der 12 Spione wird Josua von Mose ausgewählt. Auf geheimer Mission sollen sie diese neue Heimat auskundschaften. Und diese Spione von 001 bis 0012, die sehen dieselben Menschen, die sehen dieselben Städte. Sie pflücken dieselben Früchte. Und sie kommen nach 40 Tagen zurück und sie berichten von denselben Erfahrungen. Kurz zusammengefasst, Essen, Landschaft und Böden, einfach Bombe. Einwohner, Stadtmauern, Waffengewalt, negativ. Und 10 sagen angesichts dieser Faktenlage, vergesst es. 2 sagen, jetzt geht's los. Josua und Kaleb, die rechnen mit Gottes Einfluss und sie rufen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist an unserer Seite. Die beiden, die rechnen sozusagen mit dem Faktor X. Und das X ist hier ja keine Unbekannte wie in der Mathematik. Gott hat sich in der Wüste ja gezeigt. Er hat das Volk ja für diesen nächsten Schritt vorbereitet, ausgerüstet. 2 Jahre, 3 Monate hat er ihnen das Manna gegeben. Und Manna, das schmeckt nach Honig. Das schmeckt nach Milchbrötchen. Und bei jedem Frühstück, bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendessen schmecken die das Gleiche. Milch und Honig. Der Vorgeschmack auf das verheißene Land. Das heißt, Gott hat ihnen die ganze Zeit den Mund wässrig gemacht. und gesagt, ich habe noch viel mehr für euch. Geht nur weiter. Da ist noch mehr. Vertraut mir. Ich gehe mit. Ich bringe euch rein. Und dann ist es soweit. Und 10 Leute reichen, um das ganze Volk, um vielleicht die ganzen 2,5 Millionen Menschen mit ihrer Rechnung ohne Gott zu infizieren. Ich denke, das haben wir alle schon mal erlebt, wie einzelne Leute reichen, um eine ganze Gruppe in eine andere Richtung zu bewegen. Ihre Rechnung ohne Gott. Und das Ergebnis ist, das Volk sagt, das können wir nicht. Wir sind zu klein. Wir sind zu schwach. Das Volk sieht nicht auf Gott, sondern wendet sich selbst zu sich zurück und schaut nur auf sich und sagt, das können wir niemals schaffen. Sie machen sich selbst zum Maßstab. Zum Maßstab der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten Gottes. Der Josua, der rechnet mit Gott, dass Gott größer ist als die Probleme, als die Herausforderungen. Er denkt so, was ich habe oder nicht habe, spielt keine Rolle. Was ich bin oder nicht bin, es ist unwichtig. Was ich kann oder nicht kann, darauf kommt es nicht an. Josua sagt dir und mir, rechne mit Gott in deinen Challenges. Wenn du sagst, ich bin zu schwach, dann sagt Gott, mach nichts. Darum bin ich doch gekommen. Wenn du sagst, ich bin zu jung, dann sagt Gott, ja, ich bin alt genug. Wenn du sagst, Gott, ich bin zu alt, sagt Gott, kein Problem, ich bin ewig jung. Und wenn du sagst, ich bin zu dumm für das, was da ansteht, dann sagt Gott, okay, jetzt weißt du es auch, aber ich bin klug genug. Gott ist nichts weniger als Gott. Er ist der entscheidende Faktor X. Im griechischen Alphabet heißt der Buchstabe X Chi, der erste Buchstabe des Namens Jesu. Und die ersten Christen, die verwenden dieses X, dieses Chi für Jesus. Und dieser Jesus, der fordert seine Jünger heraus, eure Rede, aber sei ja, ja, nein, nein. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige Lehre der Wüste. Denn in der Wüste, da gibt es keine Grautöne. In ihr ist es entweder hell oder dunkel. Da gibt's irgendwie Dämmerung praktisch nicht. Es ist da entweder heiß oder kalt. Die Übergangszeiten zwischen nächtlichem Frost und brütender Tageshitze, die sind lächerlich, kurz. Da ist alles geprägt von einer abweisenden Dürre oder einer einladenden Fülle der Oasen. In der Wüste, da fehlen die Zwischentöne. Es gibt nur das eine oder das andere. Die Devise der Wüste lautet entweder oder. Und Gott ist ein Gott der Wüste. Ein Gott, der aus der Wüste kommt. Eindeutig, entschieden. Und er eifert für sein Volk um Liebe. Er sorgt für es. Er wirbt um das Ja Israels. Und er ruft zur Entscheidung. Wem schenkt ihr euer Vertrauen? Mir oder diesen zahllosen Gotteskopien, diesen Gottimitaten? Schaut ihr auf mich oder schaut ihr auf euch? Entweder oder. Glaube oder Unglaube. Vertrauen oder Misstrauen. Tod oder Leben. Er lässt uns die Wahl und er wirbt. Und wenn er dir vielleicht schon den Mund in deinem Leben wässrig gemacht hat, dann vergiss nicht, er meint, ich habe noch viel, viel mehr für dich. Geh nur weiter, da ist noch mehr. Vertrau mir. Die Wüste ist nicht das Ziel, nur Durchgang. Und ich bring dich da rein. Ich bleib nah bei dir. Wie wir gleich miteinander singen. Nichts muss ich fürchten, wenn Angst nach mir greift. Ich denke, es ist alles zu groß, zu schwer für mich. Weil der König der Könige nah bei mir bleibt. Und wenn ihr das auch so seht und mit ins Land der Verheißung möchtet, dann sagt ganz einfach zum Schluss der Predigt. Und dann nächste Woche herzlich willkommen im Land der Verheißung.